Herzlich willkommen in unserem Special zum Thema Bauen. Bau ist ein riesiges Thema, es dauert extrem lang, es ist kostenintensiv, man ist mit Situationen konfrontiert, wo man vorher noch nie etwas damit zu tun hat und man wird ständig mit rechtlichen Themen konfrontiert. Welche das sind und was man pro Phase sollte bzw. muss beachten, das haben wir hier in 4 verschiedenen Episoden, die auf die entsprechenden Phasen abgestimmt sind, abgehandelt. In dieser 4. und letzten Episode von dem Special geht es darum, ab wann ist ein Bau eigentlich vollendet und welche Fristen fangen jetzt an zu laufen, wie müssen verschiedene Mängel gerügt werden und welche Rechte und Pflichten hat man da drin. Und natürlich auch, wo kann man sich Unterstützung holen. Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragrafen. Und in dem letzten Teil von dem Special rund ums Bauen gehen wir jetzt darauf ein, was heisst jetzt eigentlich das Objekt abnehmen, den Bau abzuschliessen. Und ich freue mich sehr darauf, da jetzt noch eine geballte Ladung Rechtswissen dazu bei dir zu bekommen, David. Herzlich willkommen.
Ja, das machen wir euch so. Hoi Milena, hoi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, da ist eigentlich zum Einstieg gerade eine Bauvollendung oder eine Bauabnahme. Was ist eigentlich, wenn der Bau vollendet, ist der nach der Abnahme vollendet oder ist der vor der Abnahme vollendet?
Ja,
das ist die erste Frage.
Genau, das ist eine gute Einstiegsfrage. Es gibt da verschiedene Begriffe, die in den Köpfen der Leute sind, eben Abnahme, Genehmigung, Vollendung und so weiter.
Yeah.
Und das müssen wir noch vielleicht ein bisschen ausbeindeln. Es kommt vor allem jetzt da wieder darauf an, ob man jetzt etwas bauen hat nach Werkvertragsrecht, gemäss OR, oder ob man eben halt die 718, wo du so liebst, dass man die vereinbart hat. Das spielt jetzt da wirklich eine Rolle.
Okay.
Grundsätzlich, Vollendung vom Bau, die ist dann, wenn die letzten Arbeiten abgeschlossen sind.
Mhm.
In der Praxis jetzt im Werkvertragsrecht ist es einfach so, der letzte Handwerker macht die Tür zu und geht von der Baustelle und dann ist es eigentlich vollendet. Jetzt in der 718 ist vorgesehen, dass man so eine Anzeige macht, also man tut die Bauvollendung auch anzeigen im Bauherr und sagt so, jetzt, wir sind fertig damit. Das ist mal so die Vollendung.
Mhm.
Und dann fängt die Phase an von der Abnahme. Das ist halt auch wieder so ein bisschen unterschiedlich.
Yeah.
Je nachdem, ob das Werkvertragsrecht noch ist oder 718 jetzt im Werkvertragsrecht. Das ist relativ streng.
Mhm.
Das muss man dann unmittelbar, nachdem man es jetzt entgegennimmt, das Werk, prüfen. Das heisst, sobald es nach dem Geschäftsgang tunlich ist, und das ist eigentlich eine sehr kurze Frist, muss man das anschauen.
Mhm.
Und das ist eigentlich dann auch die Abnahme, die der Bauherr, so ist vorgesehen, selber macht. Also er schaut da, haben wir da jetzt irgendwo offensichtliche Mängel, offene Mängel, dann muss er die sofort gerade rügen und die anzeigen. Sonst hat er seine Mängelrechte verwirkt.
Ja, wird er dabei aber unterstützt von seinen Profis, die er beauftragt hat? Oder ist da dann schon noch mal halt recht eigen reinfuchsen gefragt?
Also man kann das schon selber machen, oder? Es ist klar, es ist keine Pflicht oder ein Zwang, dass man da irgendeine Unterstützung beizieht. Es empfiehlt sich aber schon, dass man da irgendwo jemanden hat, wie der berühmte Bauleiter oder eine Bauherrenvertretung, dass man mit dem die Abnahme macht, das Werk prüft, hat man da jetzt irgendwo offene Mängel, die man gerade sieht bei der Abnahme, dass man die gerade alle erfassen und dann auch rügen. Bei den verdeckten Mängeln hat man jetzt im Werkvertragsrecht ein bisschen länger Zeit, dort haben wir ja die 5 Jahre. Man muss aber dort auch wissen, sobald man einen verdeckten Mangel sieht, haben wir auch wenige Tage Zeit, um die Mängel rückzubringen. Zu bringen.
Gut, ich kann ja niemand beweisen, wenn ich den gesehen habe, oder?
Ja, das ist dann so die Frage im Konflikt, wie das aussieht. Aber wenn sich dann herausstellt, man hat den gesehen und man hat jetzt noch mehrere Wochen zugewartet damit, dass man irgendetwas gesagt hat.
Mhm.
Oder man hat zuerst vielleicht einmal so ein E-Mail geschrieben, es stimme etwas nicht. Aber eine eigentliche Mängelrüge ist dann erst ein paar Wochen später gegangen.
Also ist das E-Mail noch kein Mängelrüge?
Das ist, etwas,
ist das eine Form, die man muss einhalten?
Ja, also ein Mängelrüge muss wirklich derart ausformuliert sein, dass der Unternehmer in die Lage versetzt ist, dass er erkennt, was ist konkret nicht gut, was muss er beheben und halt auch, dass er dafür verantwortlich ist. Es muss eine gewisse Substanziertheit da sein. Und einfach mal pauschal sagen, ja, es passt nicht, ist nicht in der Ordnung, das langt nicht. Und dann ist
es also wirklich unter Umständen... Also sie per WhatsApp schicken, so, du, da hat es einen Riss oder was
auch immer. Ja, man muss schon sagen, wo denn der Riss genau ist, wenn man auch sagt, da auf dieser grossen weißen Wand ist irgendwo etwas nicht gut, das geht nicht. Also man muss schon eine Detailaufnahme machen und eben substanziert dann halt die Mängel ruhig machen. Sonst verwirkt man halt einfach dann die Rechte, da muss man sich bewusst sein.
Ja.
Jetzt bei der Sianorm dem gegenüber, die Abnahme, ist eigentlich schon vorgesehen, dass man die zusammen macht. Also nach dieser Vollendungsanzeige vom Bau ist die Idee, dass der Bauherr und der Besteller zusammen mit dem Unternehmer die Abnahme macht und durchgeht und auch schaut, haben wir jetzt hier auch offene Mängel, wo man gerade sieht, dass man die können erfassen
können. Ja.
Es kann in der Praxis auch so sein, dass vielleicht der Unternehmer keine Lust drauf hat und auch dann irgendwie so ein berühmtes Abnahmeprotokoll nicht will unterschreiben, spielt eigentlich nicht unbedingt eine Rolle. Also nicht einfach nach dieser Vollendung hat man dann so eine Frist. Das heisst dann auch, man soll die Abnahme in 30 Tagen machen. Es gibt dann auch so eine Abnahmefiktion. Mhm. Wenn jetzt keine Hand geboten wird, dann kommt es dann gleich zu einer Abnahme. Also man kann sich nicht gegen die Abnahme sperren. Eine andere Möglichkeit, die Cianon vorgesehen ist, dass man eine faktische Abnahme hat, indem man halt einfach das Objekt in Gebrauch nimmt. Also sobald man halt das nutzt, einzieht, ist das eigentlich auch eine Abnahme und dann laufen auch Fristen. Wiederum 5 Jahre insgesamt. Mhm. Dort ist es aber so, man hat eine Garantie oder eine ruhige Frist, die 2 Jahre geht. Mhm. Und dort muss man nicht sofort reagieren wie beim Uhrwerkvertragsrecht. Also man kann einfach innerhalb von diesen 2 Jahren, wenn man etwas sieht, kann man dort den Mängelruhig absetzen an Unternehmer.
Mhm.
Und nach diesen 2 Jahren, also im Jahr 3, 4, 5, dort muss man auch sofort reagieren für die verdeckten Mängel. Das ist dann einfach insgesamt bis wieder zu den 5 Jahren.
Mhm. Und wenn ich quasi nach 5 Jahren und 2 Tagen etwas entdecke, dann ist es halt auch wirklich mal gelaufen.
Dann ist es dann wirklich spät. Irgendwo muss man dann auch mal das Ganze abschliessen. Ja.
Ja, und verdeckte Mängel, also wie unterscheide ich die vielleicht auch von Gebrauchsspuren oder von Sachen, die jetzt durchs Leben kaputtgegangen sind?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ein Mangel oder im Rechtssinn muss wirklich zeigen sich dadurch aus, dass es halt wirklich eine Abweichung vom vertraglich Vereinbarten ist. Oder man kann auch sagen, dass halt einfach die anerkannten Regeln der Baukunden verletzt worden sind. Und dann ist es ein Mangel im Rechtssinn. Und jetzt ist es auch noch so ein bisschen mehr Werkvertragsrecht. Dort muss der Besteller muss beweisen und sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Mangel.
Mhm.
Und das ist eben wirklich ein Mangel im Rechtssinn. Es ist vom Vertrag ist es eine Abweichung. Der muss das nachweisen.
Also ist da ein konkretes Beispiel?
Ein konkretes Beispiel ist halt wirklich, wenn man sagt, die Wand muss jetzt irgendwie blau gestrichen sein, sie ist jetzt aber irgendwie grün.
Okay. Ganz so oder klar, bei der Dusche oder? Läuft das Wasser nicht ab. Das ist nicht ja ab.
Und irgendein Rohr ist irgendwie komisch oder nicht angeschlossen. Oder? Klar, eben, vertraglich vereinbart ist, dass das Rohr angeschlossen ist oder das Dach dicht ist. Oder? Das ist etwas, was man erwarten kann. Das Dach, die Funktion ist, dass es dicht ist.
Ja.
Ich glaube, das sind so ein bisschen die einfacheren Fälle. Weniger einfach eben ist dann halt dann, wenn man sagt, es ist eine Gebrauchsspur, also wenn man es dann irgendwo drin lebt und irgendwann sieht man den Hick in dieser Wand, dann hat der Maler nichts damit zu tun. Also
nein,
das ist klar. Einfach dann, klar, man sagt schon, es ist jetzt ein Mangel, die Wand ist jetzt mangelhaft, aber es ist wirklich ein Mangel, den jetzt der Maler zu vertreten hat.
Ja, oder was ist zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, im Bad hat man einen Belag und der sieht schon nach 2 Jahren einfach schlimm aus. Ist das ein Mangel, weil die Qualität vom Produkt nicht gut war? Oder kommt man dort dann auch wieder mit der Preisfrage, welche Qualität hat man überhaupt gefordert?
Ja, das müsste man dann auch wieder anschauen. Es gibt auch die berühmten Fassadengeschichten, wo man dann eben die Orangenhaut sieht. Und jetzt ist eben die Frage, ist das jetzt die Orangenhaut ein Mangel oder nicht? Und je nachdem, nach guter Qualität von diesen Verputz, ist es im Toleranzbereich, oder? Der berühmte Toleranzbereich. Und dann ist auch so, man tut dann mit einer Taschenlampe so am Abend so anzünden und dann sieht man da natürlich die Wellen. Das heisst, also das Streiflicht und das ist nicht zulässig. Also es muss wirklich ein Mangel sein und man hat jetzt da einen sehr einen qualitativ hochwertigen Verputz appliziert und jetzt haben wir gleich die Orangenhaut, die soll es dann nicht geben. Ich darf es nicht geben, dann ist es ein Mangel, oder?
Okay.
Und jetzt noch wegen der Beweislast, oder? Im Uhrwerkvertragsrecht ist es eben so, dass man als Besteller muss nachweisen muss, dass jetzt der Mangel vorliegt.
Mhm.
In der Sianorm ist es gerade umgekehrt. Da kann man sagen, es ist ein Mangel Und kann man es einfach mal so behaupten. Und dort ist es eigentlich am Unternehmer, dass er beweist, nein, wir haben das so vertraglich vereinbart oder es ist in dem Toleranzbereich drin und darum ist es kein Mangel.
Okay, aber das heisst, die Ziehnorm, die schützt ja eigentlich den Besteller schon recht.
In dem Sinne ist sie wirklich bestellerfreundlich. Mhm. Also es ist da ein bisschen komfortabler für ihn, dass er da ein bisschen besser geschützt ist. Oder jetzt auch mit der Rügefrist, die Garantiefrist von 2 Jahren. Also er muss dann, wenn er etwas sieht, er muss es nicht sofort machen, einfach innerhalb von diesen 2 Jahren. Mhm. Und eben im Uhrwerkvertragsrecht, wo wir gesagt haben, da muss man sofort reagieren. Die Mängelrüge, die ist in beiden Varianten gleich. Also da muss man wirklich substanziert das Ganze dann anzeigen.
Ja, klar.
Und darum auch wieder Dokumentation, dass man ein Foto macht und irgendwie ja. Das festhalten tut. Und nicht einfach nur pauschal sagt, ja, ich bin nicht zufrieden.
Ja, aber ich meine, der qualifizierte Mangelrüge oder generell qualifizierte Rückmeldung ist es sowieso Grundlage, dass man es nachher auch korrekt beheben kann.
Und einfach so genau, mal
hey, das ist nicht so gut, mit dem kann ja niemand etwas anfangen, das ist, ja nicht, also das ist einfach nicht professionell.
Genau. Aber man erlebt es halt immer wieder in der Praxis, oder, dass halt einfach die Leute das Gefühl haben, ja, ich tue jetzt einfach mal, sage, ich bin nicht zufrieden und damit hat es sich getan. Oder? Und ja. Dann läuft wirklich Gefahr, dass man halt dann die Rechte verwirkt. Oder?
Ja, also ich meine, da muss man sich halt dann schon darum kümmern. Also eben, da sind wir wieder beim Verantwortung übernehmen. Ja. Also klar, man muss darin leben. Man sieht jetzt, das ist jetzt falsch. Also ich meine, einer der häufigsten Mängel, wo mir wirklich tagtäglich, also vielleicht drüber wirklich regelmäßig über den Weg laufen, ist, dass die Wasserhähne falsch angeschlossen sind. Ich weiss nicht, ob ich ein Nerd bin, aber die sind so oft, dass Heisswasser und Kaltwasser und die Markierung immer falsch ist. Und ich denke immer, stört das die Leute nicht? Dann laufe ich wirklich so oft über den Weg und da frage ich mich immer, das wäre ja mega einfach zum Beheben.
Ja, also ich glaube, am Schluss, wenn man irgendwie gutes Einvernehmen hat, und das haben wir auch schon erwähnt, Kommunikation ist so und so, yeah. Und irgendwo mit den Leuten auf dem Bau redet und sagt, du komm, könntest du das nicht schnell austauschen oder das irgendwie ein bisschen höher oben montieren oder so, dann muss man gar nicht erst diskutieren wegen Mangel, nicht Mangel und so weiter. Und dann schaut sicher nicht, wenn man einmal irgendwie ans Lüni offeriert, dann funktioniert vieles einfach besser, ja.
Ja, das gesehen, ja, ich habe einfach dort, dass ich weiss, das war sogar damals, wo ich gewohnt habe, auch der Fall gewesen. Und dann hat das die Person, die dann mal da ist, geprüft, schnell umgesteckt. Und dann war das gegessen gewesen. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich gar keine Sache. Man muss halt das darauf hinweisen und halt das auch mal kommunizieren, genau, und sagen.
Genau.
Und am Schluss, ich denke, dass man ein gutes Verhältnis hat mit den Leuten, die man zusammenarbeitet, ist sowieso so an und so, dass man nicht da irgendwie von oben herab oder unqualifiziert reinprelaken, sondern dass man halt eben substanziert.
Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen kategorisieren, oder ist jetzt wirklich ein wesentlicher oder ein unwesentlicher Mangel. Also notabene bei einem wesentlichen Mangel, dann kann man auch die Abnahme noch zurückstellen und sagen, hey, also das ist gar noch nicht richtig vollendet. Also derart ein krasser Mangel.
Wo reden wir jetzt davon, dass etwas einfach noch nicht fertig ist, also dass die Blättchen noch nicht verleiht sind?
Auf dem Baustellen, auf der Standpunkt, das ist jetzt ja alles eigentlich tipptopp, aber nein, also das ist noch weit davon entfernt von vollendet. Also es ist ein Unterschied zwischen, dass etwas fertig gemacht worden ist, es hat aber noch einen Mangel, oder es ist gar noch nicht erst fertig gemacht worden. Also wir haben dann gar noch nicht im Fall von einem Mangel, sondern schlichtweg, es ist noch nicht vollendet.
Ja.
Und
dann fängt die Frist ja noch nicht an laufen. Oder? Genau, dann hat man ja nicht das Interesse, dass es schon losgeht.
Genau. Und da ist es halt dann ein bisschen schwierig, jetzt kommt es auf den Einzelfall darauf an, weil vieles ist dann so ein bisschen graduell. Oder? Wie jetzt auch mit dem Mangel. Was ist ein Werkmangel? Es gibt dann auch den optischen Mangel.
Mhm.
Ich meine, Bauen, oder man hat da zum Teil auch mit Naturprodukten zu tun. Der Lichteinfall spielt eine Rolle. Wenn etwas auf einem Holzuntergrund angestrichen wird, sieht das anders aus, wenn es auf einem Betonuntergrund angestrichen wird und so weiter. Und auf grossen Flächen wirkt es auch nochmal anders als auf einer kleinen Fläche. Da geht es so um Muster und so weiter. Und dort ist dann auch die Frage, ist das jetzt wirklich ein Mangel oder ist das eben ein optischer Mangel? Ein optischer Mangel ist halt etwas, wo man sagt, das ist in der Toleranz, das liegt einfach in der Natur von der Sache. Und darum kann man dann nicht jetzt wirklich sich auf die Mängel recht berufen. Und ich glaube, darum muss man wirklich einfach mal eine Übersicht haben, was ist alles nicht in der Ordnung, mal ganz allgemein gesagt, also persönlich. Und dann muss man so ein bisschen kategorisieren, was fällt eben unter die optischen Mängel, was ist im Toleranzbereich, was ist ein unwesentlicher Mängel, den man vielleicht mit wenig Aufwand kann beheben kann. Mhm. Und was ist wirklich ein ernsthafter Mangel, wo auch vielleicht unter anderem sicherheitsrelevant kann sein kann. Oder es ist,
das einfach nicht richtig.
Die Gebrauchstauglichkeit ist einfach so nicht gegeben.
Ja. Genau. Ja. Und wie heißt, also ich meine, es kann jetzt auch passieren, dass etwas gar nicht ein Mangel ist, aber ich habe mich jetzt irgendwie für ein mega spezielles Muster in der Küche bei der Fliese entschieden und es sieht auch komisch aus. Wie kann ich das handhaben? Das heisst, denke dort raus und neu rein, oder? Dort habe ich ja dann keine Handlungsspielraum, ist ja kein
Bein. Nein, also wenn man das Muster
nicht gefallen, so... oder?
Genau, nein, das ist Geschmackssache, oder? Wenn man das Muster so ausgewählt hat und die Blättchen, je nachdem, es gibt ja auch die Fälle, wo immer vier Blättchen müssen so angeordnet werden, dass man halt so ein übergeordnetes Muster hat und das wiederholt sich dann so.
Ja, genau.
Und wenn das jetzt alles richtig angeordnet ist und es gefällt einem jetzt einfach nicht, weil es auf dieser grossen Fläche nicht wirkt, dann ist das kein Mangel. Das ist dann halt das eigene Problem. Anders ist es jetzt halt wirklich, wenn jetzt die besagten vier Blättchen falsch angeordnet sind, dass das Muster einfach so nicht stimmt.
Also, ja, dann
ist es natürlich ein Mangel. Und dann kann man auch nicht sagen, ist das wieder so ein Grenzfall, ist das jetzt ein optischer Mangel? Es ist halt schon so, persönlich, wenn man jetzt in so eine Dusche jeden Tag reingeht und man sieht, dass irgendwie die Blättchen dort ein bisschen krumm sind, das stört einem enorm. Das sieht man immer wieder.
Ja.
Die Frage ist dann aber auch, man könnte jetzt in einem Bauprozess einen Augenschein durchführen und der Richter würde dann mal dort reingehen in die Dusche und dann sagt er, wo ist das? Ich sehe es gar nicht, was das Problem ist. Oder? Dann ist es halt dann schwierig. Aber persönlich, jeden Tag, wenn man am Morgen in die Dusche reingeht, man sieht das. Und dann hat das viel einen höheren Stellenwert oder der Mangel ist für einen so substanziell, aber objektiv ist es wahrscheinlich dann eben nur ein unwesentlicher, wenn überhaupt, Mangel. Das ist halt auch wieder das, was man sich muss, einfach sicherstellen, dass das halt so ein bisschen objektiviert werden muss.
Also ist dann halt auch wieder, ich sage jetzt mal, in der Folge vorher mit der Präsenz wichtig, dass man halt von Zeit zu Zeit wirklich immer schaut und so etwas dann vielleicht frühzeitig entdeckt und sagt,
genau.
Da müsst ihr nochmal dahinter, das ist nicht gerade, wo man sich in dem Prozess das einfacher beheben kann, als wenn der alles nochmal neu muss auffahren muss.
Oder es ist auch der Klassiker, eben, was man gesagt hat, viele Arbeiten bauen ja auf vorangehenden Arbeiten von anderen Unternehmern auf.
Ja.
Und wenn man es sieht im Rohbau, dass vielleicht irgendwo Leitungen, wo nachher zum Beispiel jetzt sagen Sie, eine WC-Schüssel ankommt, schon gar nicht dort aus der Wand rauskommt, wo eigentlich die WC-Schüssel sollte sein, dann bringt es nicht viel, wenn man jetzt einfach sagt, ja, ich lasse mal laufen, dann wird die WC-Schüssel montiert, es wird jetzt alles gefliest und nachher kommt man mit und sagt, ja, aber die WC-Schüssel wollte ich eigentlich einen halben Meter in die Tanne haben. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch nach Planen so, aber dann fängt die Diskussion an, wie verhältnismäßig ist jetzt das, alles nochmal abzuspitzen, um das dann verschieben. Also wenn man die Sachen sieht, und die Sachen sieht man nur, wenn man eben halt regelmäßig auf dem Bau vor Ort ist, dass man dann wirklich einfach das Gespräch sucht und sagt, du, aber da stimmt etwas nicht. Und dann ist man sicher auch lösungsorientiert und man kann das irgendwo mit weniger Aufwand verhindern und beheben, als wenn man dann später irgendwo muss etwas machen muss.
Definitiv. Und vielleicht noch so ein bisschen als Abschluss, wenn ich jetzt in eine Situation gerate, wo sich zum Beispiel zwei nicht einig sind und ich bin dort dazwischen als Dritte, was empfiehlst du dort, ich sage jetzt mal, meinem Bauherr oder Bauherrbeauftragten, Baumanager, der ist sich nicht einig mit dem Handwerker und jetzt sind die da am Streit, der will den Rapport nicht freigeben. Was ist dort meine Aufgabe, vielleicht auch zum Abschliessen dann?
Ja, also ich glaube, eben, da sind wir so ein bisschen in dieser Konfliktregelung, Streitbeilegung. Ich denke, da kommt auch so ein bisschen Mediation zum Tragen oder einfach das Gespür von einem guten Bauleiter, Baumanager oder wer auch immer, der da so ein bisschen in der Schnittstelle ist, dass er gut kommuniziert und irgendwie transparent ist und dann vielleicht auch versucht, mit den Beteiligten mal anzuzocken nach Lösungen zu suchen, wirklich nach lösungsorientierte Herangehensweise. Und es bringt dann wenig, so mit gegenseitiger Schuldzuweisung in diesem Stadium zu arbeiten. Dann sind alle nur hässig und dann ist das Ganze blockiert. Und es ist auch so, auf dem Bau kann etwas passieren, es können Fehler passieren, oder wo gekoppelt wird, fliegen spät. Und ich glaube, es ist dann auch illusorisch, wenn man einfach die Erwartung hat, es passiert nichts und es ist alles perfekt. Also, das ist nicht, darum muss man auch dort ein bisschen gewisse Toleranz zeigen. Und eben das Mediative ist sicher sinnvoll. Es zeigt halt schon, wenn es dann weitergeht und irgendwo vor Gericht landet, die Fronten sind dann schnell stark verhärtet, was dann schwierig ist, um irgendwie noch sinnvolle Lösungen zu finden. Weil auch, es ist sehr aufwendig, auf dem Bau braucht es viel dann auch Gutachten als Beweismittel, wo man im Nachhinein halt dann irgendwie herausfinden muss, wer trägt es da die Verantwortung. Und sobald man mal das gestartet hat und die Kosten auf sich genommen hat, dann ist man immer tiefer drin, wo es dann schwierig ist, zum rauszukommen. Dann sagt man, gut, jetzt bin ich den Weg so weit gegangen, jetzt tue ich das durchprozessieren.
Ja. Und auch da, ja, wenn man mal angefangen hast, oder, dann bist, genau, steckst du schon drin. Was so ein bisschen meine Frage auch noch ist, oder jetzt habe ich die Situation, es ist so eine Pattsituation, der sagt so, dann sagt so, ich muss als Auftraggeber entscheiden, mir fehlt aber die Expertise, kann ich da auf Fachpersonen zurückgreifen, die dann neutral das können mediativ angehen?
Ja, da gibt es eben den berühmten Bauherrenvertreter, der kann zu einem irgendwelchen Stadium kann der beizogen werden, man sagt, okay, punktuell, wenn man sagt, du, ich will jetzt gleich noch eine zweite Meinung haben, dann kann man mit so Leuten zusammenarbeiten. Es ist auch wieder das wegen dem Objektiven. Oder? Persönlich haben wir das Gefühl, die ganze Welt dreht sich jetzt um die Fugen, wo nicht ganz so schön ist. Und dann schadet es halt schon nicht, wenn man irgendwo so einen Bauherrenvertreter mal kommt, holt und sagt, du, ist das jetzt wirklich so schlimm? Und dann sagt er, nein, ich habe schon tausend Sachen gesehen. Das ist völlig okay. Oder?
Yeah.
Dann kann er vielleicht auch so ein bisschen das nehmen, das Ungewissen und wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen, dass die Realität wieder so ein bisschen da einem zurückholen.
Ja, ich glaube, dort ist halt wirklich dann so ein bisschen aus dem Tunnel raus, dass man da quasi vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dass man das wieder ein bisschen rausreißen kann. Genau. Das macht sicher viel Sinn. Und vielleicht auch an dieser Stelle generell, welche Tipps würdest du jedem, der bauen will, so ein bisschen mit auf den Weg geben? Vielleicht auch ein bisschen als Abschluss zu dem Special. Was sind so deine Hacks, die du sagst?
Ja, also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, oder wir haben jetzt 4 Episoden gehabt, entlang jetzt in den verschiedenen Bauphasen. Ich glaube, was immer wieder gesehen ist, dass man sich Zeit nimmt. Oder?
Ja.
Es ist nicht einfach mal gerade im Migros und kauft jetzt einfach irgendwie einen Orangensaft und dann konsumiert man den, das ist gut. Also wenn man baut, das ist für die meisten jetzt gerade im privaten Bereich, das ist etwas Emotionales, es ist etwas Längerfristiges, dass man da die Zeit nimmt und sich nicht einfach irgendwo stressen lässt.
Ja.
Die Zeit nehmen und eben halt auch in dieser Zeit Experten beizieht, die vielleicht können Sachen anschauen können. Das kann punktuell sein, das kann eine umfassende Begleitung sein durch Juristen, durch einen Architekt, Zweitmeinung, Sparringpartner beiziehen. Das ist sicher etwas, man ist nicht alleine und es ist halt wirklich etwas sehr Technisches. Da meine ich bin jetzt auch noch, nebst dem, dass ich ein Computerexperte bin, bin ich jetzt auch noch ein Bauexperte, das kommt selten gut.
Ja, absolut.
Also Leute beiziehen und dann wahrscheinlich am Schluss auch noch so ein bisschen über die Toleranz. Es arbeiten sehr viele Leute miteinander zusammen, es ist immer noch ein Handwerk.
Ja.
Es ist nicht irgendwie Massenproduktion in der Regel und dass man dort halt auch so ein bisschen die Toleranz, die Ruhe hat, um über gewisse Sachen hinweg zu schauen. Und sich dann wirklich auf die Sachen fokussiert, wo wirklich Mängel sind, wo eben die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und so weiter. Dort kann man es dann anschauen, ob es sich vielleicht auch lohnt, zum Prozessieren. Und bei den unwesentlicheren Mängeln, dass man dort möglichst irgendwie aussergerichtlich eine sinnvolle Lösung findet, um das noch ein bisschen zu streichen oder und so weiter.
Ja.
Dass es für alle Beteiligten und für die Nerven am sinnvollsten ist.
Absolut. Ja, da bedanke ich mich herzlich für die ausführlichen Tag jetzt eigentlich zu dem Thema Bauen. Und ich würde sagen, jeder, der Zweifel hat, der unsicher ist, der lässt sich von dir individuell beraten und hat jetzt sicher schon mal einen Einblick über das Thema. Oder?
Ja, das mache ich sehr gerne und stehe da zur Verfügung.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.
Kaffee und Paragraphen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.